Wir tasten hier heute an Sachen rum, an denen eigentlich nicht rumgetastet werden darf. Traditionen, Rituale, die immer schon so gemacht wurden und die man durchaus kritisch sehen kann. Aber trotzdem möchte keiner was ändern. Das war lange so mit dem Rauchen in den Kneipen. Hat durchaus einiges an Kontroversen heraufgerufen, aber trotzdem, rauchen durfte man weiter. Denn Politiker wussten auch, wenn wir jetzt hier so überall so ein Rauchverbot, ne, köste uns ziemlich viele Wählerstimmen, wahrscheinlich. Genauso ist das momentan noch mit dem freien Rasen auf der Autobahn. Das will auch keiner so wirklich einschränken, obwohl man weiß, wie viel sicherer so ein Tempolimit so eine Autobahn machen würde. Aber es gibt andere Länder mit anderen heiligen Kühen und anderen Sitten und Dingen, an die man nicht ran darf. Und da weiden wir uns jetzt doch mal daran, was man denn da so heiligt. Ne? Zum Beispiel in Indien, wo Sandra Petersmann lebt.
Die Kuh ist für viele Inder tatsächlich ein heiliges Tier, aber längst nicht für alle. Indien ist ein Riesenreich mit einer Milliardenbevölkerung und wird schon in wenigen Jahren China als bevölkerungsreichstes Land der Erde überholen. Indien ist multiethnisch, multireligiös und multikulturell. Von Srinagar im Norden bis Tiruvananthapuram im Süden sind es fast 3.700 Kilometer. Und von Mumbai im Westen bis Imphal im Osten sind es fast 3.300. Dazwischen liegen aber hunderte Sprachen, Dialekte, Kulturen und Traditionen. Wenn es also so etwas wie eine wirklich unantastbare heilige Kuh in Indien gibt, dann ist es der Nationalsport Cricket. Cricket ist in Indien mehr als nur ein Sport. Cricket ist wie eine nationale Identität, wie eine indische Nationalreligion. Nichts eint uns Inder stärker als diese heiligste aller Kühe, bestätigt ein junger Mann, der im Park mit seinen Freunden natürlich Cricket spielt.
Ja, Cricket ist sehr popular in India and it is all like a religion. The whole India is united only during the cricket.
Und der unantastbare Gott im Reich der Abermillionen indischen Götter ist natürlich der Cricket-Gott.
Beautiful shot by Sachin Tendulkar. This is going to go wide if the man at fine leg. That's a wonderful shot.
Indiens Cricket-Gott heißt Sachin Tendulkar. Er ist gerade im Alter von 40 Jahren nach fast einem Vierteljahrhundert aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.
He has as many records as possible, a batsman, a cricketer can dream of.
Unerreichte Rekorde pflastern seine Karriere. Viele hundert Millionen Inder haben sein letztes Match ergriffen vor dem Fernseher verfolgt.
Tendulkar runs for a single. That's history. That's a century.
Die Inder nennen Sachin Tendulkar tatsächlich liebevoll ihren kleinen Gott. Etwas Schlechtes über den Master Blaster zu sagen, kommt fast schon einem nationalen Verbrechen gleich. Auch seine Gegner halten Sachin Tendulkar für den größten Cricketspieler aller Zeiten. Und das macht ihn zur heiligsten aller indischen Kühe.
Tja, so ist das in Indien, da ist es der Sport. Und ehrlich gesagt, was ich da jetzt über Kenia gehört habe und was ihr jetzt gleich noch hören werdet, ist was ganz anderes als Sport.
In Deutschland mag es Lieder über die Currywurst geben, die Kenianer besingen Ugali. Ein Brei aus Maismehl und Wasser, der meist eine ziemlich klebrige Angelegenheit ist. Doch je pappiger, desto besser finden die Kenianer und verlangen Ugali Sosa. Noch einen Nachschlag bitte. Ganz früher wurden in Ostafrika vor allem Sorghum und Hirse angebaut. Die Kolonialherren führten den Mais und das daraus gewonnene Mehl ein. Bald hatte es in Kenia alles andere vom Speisezettel verdrängt. Schon die Geschmacksknospen der Kleinsten werden daran gewöhnt.
It's not possible.
Später kannst du dich gar nicht mehr umstellen, sagt eine Frau, die an einem Straßenstand mittags Ugali isst. Wo ich herkomme, werden schon 2 Wochen alte Babys mit Ugali gefüttert. Das ist die Grundlage fürs spätere Leben. Für Kinder wird das Maismehl häufig mit Milch aufgekocht. So hat der Brei immerhin ein paar Nährstoffe. Die Erwachsenenversion besteht aus nichts als Maismehl und Wasser. Trotzdem ist die Zubereitung für Kenianer eine Philosophie. Die Fernsehköche Tyson und Steve erklären, wie es richtig geht. Du gibst das Mehl dazu und dann musst du gut umrühren. Ganz langsam, aber nicht nachlassen. Das typische Ugali bekommt nicht mal eine Prise Salz ab. Es ist völlig ungewürzt und damit für ungeübte Zungen sehr gewöhnungsbedürftig. Den Kenianern dient der feste Brei auch als Besteckersatz. Mit der Hand werden Teile vom Ugali abgerissen und mit ihnen die Beilagen vom Teller genommen. Häufig gibt es zum Maisbrei Sukuma Wiki, eine Art Grünkohl. Oder Kachumbari, eine Mischung aus Tomaten, Zwiebeln und Chili. So bekommt das Ugali dann doch Geschmack. Ein Festessen wird das Ganze mit gegrillter Ziege, die soll aber bitte schön zäh sein. In ärmeren Familien gibt es Ugali allerdings häufig pur. Das Maismehl kostet nicht viel und der Brei macht den Bauch voll. Ugali gibt dir Kraft, damit hältst du auch bei der Arbeit durch, anders als mit Reis. Mahlzeiten ohne Ugali sind für die meisten Kenianer die Ausnahme. Auch wenn Ernährungswissenschaftler in den Zeitungen inzwischen immer wieder erklären, dass der Brei nicht besonders gesund und Abwechslung auf dem Speisezettel wichtig ist. Das bleibt für Ugali-Liebhaber Theorie. Wir können nicht ohne Ugali leben, das ist unmöglich. Wir können uns nicht an anderes Essen gewöhnen.
Der Maisbrei Ugali ist also eine unantastbare heilige Kuh in Kenia. Und schauen wir doch mal, wie es in Österreich aussieht. Hier lebt Ralf Borchardt und die Österreicher, die haben ja leckere Dinge zu essen und da kann man vieles essen und deswegen geht es denen beim Essen auch nicht um heilige Kühe oder so. Die, ganz Österreicher, stürzen sich tatsächlich bei heiligen Kühen auf die Politik.
Auch in Österreich laufen seit Wochen Koalitionsverhandlungen und niemand weiß, ob die große Koalition hier bis Weihnachten unter Dach und Fach ist.
Bemühen uns, aber es gibt noch durchaus einiges, was sie miteinander klären müssen,
sagt Michael Spindelegger, Chef der konservativen Volkspartei ÖVP. In Österreich ist die Schwesterpartei von CDU/CSU der kleinere Verhandlungspartner. Die sozialdemokratische SPÖ hat hier bei der Wahl etwas besser abgeschnitten. Der zweite Unterschied zu Deutschland: Die Große Koalition ist eine Art politischer Dauerzustand. Sozialdemokraten und Volkspartei regieren schon eine gefühlte Ewigkeit. Jüngste Ausnahme von der Regel: Die Rechtskoalition unter Wolfgang Schüssel und dem einstigen FPÖ-Chef Jörg Haider von 2000 bis 2006. Sie brachte Österreich heftige internationale Kritik ein. Dass das Land von der großen Koalition nicht lassen kann, liegt aber nicht nur am Mangel an Alternativen. Es entspricht auch einer weit verbreiteten Mentalität. Am liebsten Konsens, am liebsten Mitte, kein großes Risiko, bitte nicht zu viel Veränderung. Frei nach dem Spruch, der Gustav Mahler zugeschrieben wird: Wenn die Welt untergeht, fahre nach Wien, denn dort passiert alles 50 Jahre später. Auch wenn das übertrieben sein mag, das Problem der Dauerkoalition zwischen SPÖ und ÖVP ist tatsächlich, die dringend notwendigen Reformen kommen seit Jahren nicht voran. Der Herausgeber der kritischen Wochenzeitung Falter, Armin Turnherr, sagt:
Inhaltlich passt diese Koalition ja nicht zusammen. Man sieht es ja in jeder Frage, nicht? Ob sozialpolitisch, wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch, bildungspolitisch. Und das ist natürlich für die Republik vielleicht in mancher Hinsicht gut, weil es passieren sicher keine überhasteten, unberechenbaren Reformen. Aber auf der anderen Seite ist diese Blockade, die da entsteht in vielen Fragen, gerade in der Bildungspolitik, natürlich schon sehr bedauerlich.
Es könnte allerdings sein, dass sich die Große Koalition bei der nächsten Wahl von selbst erledigt. Denn schon diesmal hat es für die einst großen Volksparteien nur noch knapp zur gemeinsamen Mehrheit gereicht. Zusammen haben SPÖ und ÖVP gerade noch 50,7%. Und bei den Wahlversprechen, etwa einer Steuerreform mit spürbaren Entlastungen, rudert SPÖ-Kanzler Werner Faymann schon kräftig zurück.
Ich bin dafür, sie zu machen, aber ich kann es Ihnen zur Stunde nicht versprechen. Zu dem, was zur Stunde vorliegt, ist dieser Spielraum nicht vorhanden.
Entsprechend groß ist derzeit der Unmut in der Bevölkerung, sagt der Politikwissenschaftler Peter Filzmeier.
Der Vertrauensverlust ist gigantisch, gilt allerdings für Regierungs- und Oppositionsparteien.
Das heißt, unter dem Strich, noch bleibt die Große Koalition für die meisten Österreicher das geringere Übel.
Ich wünsche mir schon andere Parteien, aber die werden es wahrscheinlich nicht schaffen.
Es bleibt eigentlich eh immer das Gleiche. Keiner kann, was soll er denn groß anders machen? Ne? Es wird rot-schwarz bleiben.
Es gibt ja nur eine große Koalition. Sagen Sie mal was Besseres.
Die Österreicher, die haben die Große Koalition als ihre symbolische heilige Kuh im Land. Man könnte schnellstens mal was Besseres finden, aber man macht nichts. Man hängt an der Großen Koalition. In Kenia war es der Maisbrei und in Indien war es Cricket.